Willkommen im Future Leaders Podcast, dem Podcast für junge Führungskräfte und alle, die es werden wollen. Ich bin Mona Fries, euer Host, und möchte gemeinsam mit euch die Führung der Zukunft gestalten. In der heutigen Folge spreche ich mit Hanna Moritz. Sie ist mit 27 Führungskraft bei Airbus geworden und jetzt ganz frisch Mama. Wir sprechen sowohl über ihren Weg in die Führung als auch darüber, wie ihre Familienplanung dann ihre Karriere beeinflusst hat. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, schön, dass du da bist, Hanna. Ich freue mich, heute dich mal zu interviewen. Wir kennen uns schon eine Weile, aber ausschließlich über LinkedIn. Deswegen finde ich es total cool, dass du heute da bist und wir über deinen Führungsweg sprechen. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich habe mich auch den ganzen Tag schon drauf gefreut. So, Mama-Alltag ist es so eine schöne Abwechslung, auch mal wieder etwas über Führung und über das Business an sich zu sprechen. Deswegen finde ich es richtig cool, dass du mich gefragt hast und ich jetzt das erste Mal wieder so richtig, ja, mit meiner Passion starten kann. Neben meinem kleinen Sohn.
Ja, voll schön. Du hast gerade schon gesagt, du bist Mama, frisch gebacken, kann man noch sagen, würde ich sagen,
Ja.
oder? Ja.
2 Monate.
Genau. Und bist aber selber Führungskraft gewesen vorher im Unternehmen und hast dich auch selber viel mit Führung beschäftigt und mit anderen jungen Führungskräften. Deswegen haben wir heute so geballte Power auf allen Kanälen, würde ich mal sagen. Und freue mich schon total. Magst du vielleicht am Anfang kurz erzählen, was so dein Background ist und wie so grob deine Karriere ausgesehen hat bisher?
Ja, sehr gerne. Ich versuche mich kurz zu fassen. Das Ganze geht nämlich, obwohl ich erst 30 bin, schon seit über 10 Jahren. Ich habe angefangen, ein duales Studium zu machen. Habe Betriebswirtschaft studiert, also ein relativ generelles Studium bei Airbus, damals in der Raumfahrtsparte. Bin tatsächlich immer noch dort. Also ich bin jetzt schon wirklich sehr, sehr lange da, über 10 Jahre. Ich glaube, es sogar jetzt schon 11 Jahre und bin dann auch dort geblieben. War zwischendurch nicht ganz so klar, weil es dann nicht sicher war, ob's, ja, ob der befristete Job dann entfristet wird. Aber es hat dann geklappt und bin immer noch sehr happy und glücklich dort im Unternehmen, weil ich einfach sehr viele Möglichkeiten habe und jetzt auch mit 27 damals auch meine erste Führungsposition übernehmen durfte. Hört sich relativ jung an, 27. Ich war da allerdings schon, ja, 7 Jahre im Unternehmen, habe schon sehr viel Erfahrung gesammelt und habe einfach gesehen, dass es für mich der richtige Weg ist. Dadurch, dass ich so ein generelles Studium hatte, habe ich mich sehr lange gefragt, wo mein Weg ist, wo meine Nische ist. Hat mich auch sehr lange beschäftigt, dass ich das nicht wusste, weil ich war nie so der Flugzeug- oder Raumfahrt-Enthusiast, wie es viele andere sind, die sagen, ich wollte schon früher immer Papierflieger basteln, deswegen wollte ich unbedingt zu Airbus. Ich habe es gemacht, weil es ein wirklich sehr großes Unternehmen ist, international auch, dass sich da viele Möglichkeiten für mich auch ergeben. Und dadurch habe ich halt immer gesucht, worin bin ich gut, was kann ich? Und habe dann aber relativ schnell auch gemerkt, dass es die Menschen sind, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte. Und ja, da habe ich irgendwann versucht, in die Führung zu kommen, was als junge Frau nicht ganz so einfach ist, weil man sich ja auch erstmal beweisen muss, ja, oder denkt, man muss sich beweisen. Dann habe ich zwischendurch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil das dann meine Leidenschaft befriedigt hat, bevor ich dann endlich in die Führung konnte und jetzt 2 Jahre lang meinen ersten Führungsjob gemacht habe und jetzt eben in der Elternzeit bin. Der Mutterschutz ist rum, jetzt geht die Elternzeit los. Und ja, ich bin gespannt, was danach auch kommt. Das ist ja als Frau und Mama dann immer spannend, wie es weitergeht. Aber das ist erstmal so der Weg bisher in einer relativ kurzen Zusammenfassung. Zwischendurch war ich noch im Sabbatical. Also viel passiert in den 10 Jahren.
Ja, das Sabbatical haben wir auch gemeinsam.
Ja.
Aber cool, also du warst ja dann im selben Unternehmen, hast dann da für dich gefunden, dass du auf jeden Fall in Richtung Führung gehen möchtest. Wie war das denn für dich? Also wie bist du das angegangen, da in diese Führungsposition zu gehen?
Bei uns kann man verschiedene Wege gehen, um in die Führung zu kommen. Ne? Entweder du gehst als Experte in die Führung, was ja in der Vergangenheit relativ häufig passiert ist, oder über Talentprogramme. Wenn du als junger Mensch viel Engagement zeigst, wirst du ja automatisch eigentlich auch gefragt, ob du in die Führung gehen möchtest, was ja auch, was wir stark diskutieren könnten, glaube ich. Ich glaube, da hast du auch eine Meinung zu. Bei mir war es einfach wirklich, dass ich gemerkt habe, ich habe richtig Bock. Ich interessiere mich total für die Menschen. Ich interessiere mich total, was dahinter steckt, hinter den Verhaltensweisen von Menschen. Ich habe immer gemerkt, dass ich mich für meine Kollegen, Kolleginnen eingesetzt habe. Ich habe sehr stark auch gemerkt, dass ich meine Führungskräfte hinterfragt habe in meinem Kopf. Also ich habe mich ständig hinterfragt, wie würde ich das machen? Was finde ich jetzt gut? Was finde ich jetzt vielleicht nicht so gut? Und irgendwann habe ich auch, oder nicht irgendwann, ich bin, glaube ich, mein ganzes Leben schon eine, die sehr stark auch für Frauen einsteht und auch Dinge macht, die vielleicht nicht so typisch sind für Frauen. Also ich habe 15 Jahre Fußball gespielt. Und ich erinnere mich noch auf Klassenreise, ne, die ganzen Jungs haben Fußball gespielt. Ein Mädchen war da und ich habe dann gesagt, ich will das auch, weil es müssen mehr Mädchen im Fußball sein. Und so war es auch so ein bisschen, da kommt immer dieser Kampfgeist von mir hoch. Es müssen mehr Frauen in der Führung sein, weil ich hatte auch eine ganz tolle Führungskraft in meinem ersten Job. Das war auch eine Frau und ich habe auch einfach gemerkt, wie schwierig es für sie war, ja, ihren Weg zu finden. Und am Ende ist sie auch gegangen, weil sie selber nicht den Respekt und die Position für sich gefunden hat, wo sie wertgeschätzt wurde. Und es viel eben darum ging, ne, weil du eine Frau bist, kriegst du das hier alles nicht hin. Und ich wollte halt der Welt zeigen, Frauen können es besser. Und auch anderen Frauen zeigen, hey, es gibt die Möglichkeit, du kannst es machen, weil guck mal hier, ich mache das auch und ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch, der es hier irgendwie hingeschafft hat. Und da ist, glaube ich, kombinieren zwei Sachen. Einmal meine Leidenschaft, Dinge als erstes zu tun und auszuprobieren und für etwas einzustehen und zu kämpfen. Und dann halt auch meine Leidenschaft für Menschen und mich darum zu kümmern, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit Menschen sich entfalten können, damit es Menschen gut geht, Kollegen und Kolleginnen. Und ja, einfach auch die Arbeitswelt so ein bisschen zu revolutionieren. Weil ich glaube, dieses, ja, 9 to 5 und du musst Überstunden machen, um angesehen zu werden, ist halt nicht mehr Stand der Dinge. Work smart, not hard, sage ich immer.
Ja.
Das ist so mein Credo. Genau, und dann habe ich, um auf deine Frage zurückzukommen, als funktionelle Teamlead angefangen. Also ich war für das operative Geschäft verantwortlich. Es gab aber noch jemanden, der disziplinarisch für die Kollegen zuständig sind. Und da habe ich gemerkt, das reicht mir nicht. Und ich möchte jetzt mein eigenes Team. Ich möchte jetzt eigenständig arbeiten können. Ich möchte mich für die Menschen einsetzen, weil ich habe halt einfach gemerkt, dass als funktionelle Führung kannst du das nicht. Also du kannst zwar versuchen, aber wenn dein Chef oder deine Chefin nicht mitzieht, dann hast du auch wenig Möglichkeiten. Und ja, jetzt, dann habe ich mich beworben, vorm Sabbatical noch. Da bin ich dann schon in die Top 2 gekommen und habe den Job nicht bekommen, was eigentlich ein Glücksfall war. Weil so konnte ich ganz entspannt ein Jahr später ins Sabbatical gehen. Und alle wussten aber in meinem Umfeld, dass ich gerne eine Führungsposition haben möchte und haben mich da auch drin bestärkt. Und dann, ja, habe ich aus meinem Sabbatical raus dann den damaligen, also den aktuellen, beziehungsweise vor meinem Mutterschutz und meine Elternzeit mit Job bekommen. Da wurde ich angerufen, Hanna, hier, du wolltest doch, da ist was frei, bewirb dich doch mal. Ja, und dann hat das geklappt. Und das habe ich ganze 2 Jahre jetzt gemacht.
Cool. Ja, richtig stark. Da auch so selber zu reflektieren, was ist es eigentlich, was ich daran will. Und dann auch, dass du erstmal ausprobiert hast, ne? Also diese funktionelle Führungsposition gemacht und dann gemerkt, so, ja, ist die richtige Richtung, aber ich will mehr. Und sich dann richtig bewusst dafür entschieden zu haben und dass du auch quasi diese kleineren Schritte, also verhältnismäßig kleineren Schritte gegangen bist, um auch mal auszutesten, will ich das, was davon will ich vielleicht oder was braucht es vielleicht noch.
Ja.
Auch wichtig, ne, was du sagst, diese Sichtbarkeit, dass alle halt wussten, dass du das möchtest, weil nur so kannst du diesen Anruf im Sabbatical bekommen. Und überhaupt, dass dieser Anruf kam, finde ich ja auch schon, also gutes Zeichen für Airbus beziehungsweise die Leute um dich rum, dass sie dann so Sachen auch machen, weil ich kenne da auch ganz andere Geschichten, dass man da nämlich im Sabbatical oder auch in der Elternzeit dann halt einfach komplett übergangen wird.
Ja. Ja, und das ist, hat, glaube ich, auch mein Vertrauen ja sehr doll geprägt und gestärkt, dass ich jetzt auch mein Team abgegeben habe vor meiner Elternzeit und keine Interimslösung vorgeschlagen habe oder wollte, sondern gesagt habe, für das Team ist es das Beste, wenn es eine neue Person gibt, auf die sie sich dann einstellen können. Besser als wenn sie sich jetzt ein Jahr auf jemand anderen einstellen und ich danach wiederkomme. Und da habe ich einfach vollstes Vertrauen, dass ich wiederkomme und nicht wie wahrscheinlich mehr als 80% der Frauen erstmal aufs Abstellgleis geschoben werden, weil sie irgendwie Teilzeit arbeiten. Das ist auch mein Plan. Also ich kann mir auch gerade nicht vorstellen, 40 Stunden zu arbeiten, wenn ich wiederkomme. Aber ich glaube einfach, dass wir so weit sind in der Firma und auch ja in der Welt. Da habe ich einfach das Vertrauen, dass es auch wieder funktioniert, dass ich wieder was finde, was gut für mich passt, wo ich auch dem Unternehmen was bringen kann. Und ja, deswegen konnte ich ganz entspannt jetzt diese Elternzeit angehen und diesen Mutterschutz.
Ja, total cool. Das ist, glaube ich, auch mega viel wert, da dann zu wissen, na, ich mache das jetzt. Auch, dass du so diesen Abschluss finden konntest. Ne? Also vielleicht auch damals, wie du gerade gesagt hast, vor dem Sabbatical, das war zumindest bei mir so, ich konnte da ganz gut ein Projekt zu Ende bringen, bevor ich gegangen bin und dann ein neues gestartet ist, so dass man da quasi sagen kann, so, und ich muss da jetzt nicht irgendwie, ich hänge da jetzt nicht gedanklich noch irgendwo drin, mach mir Gedanken in deinem Fall jetzt über das Team, wie es denen wohl geht. Die können sich nicht richtig auf die neue Führungskraft einstellen, weil ist ja nur Interim, aber keiner weiß, wie lange, wenn du noch nicht vorher spezifiziert hast, wann du wieder zurückkommst zum Beispiel und dir das offen lassen willst. Weil gerade wenn man das erste Mal Mutter wird oder Eltern, ist es ja nochmal was, was man, glaube ich, unter Umständen gar nicht so einschätzen kann. Was will ich danach eigentlich? Und sich das dann offen halten zu können, ist halt schon echt schön.
Ja, bis jetzt ist immer noch der Plan, im Juli wieder arbeiten zu gehen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich habe ja auch einen tollen Mann an meiner Seite, der auch für das Kind da ist und mir dann den Rücken frei hält, wenn ich wieder starten möchte.
Ja, ist auch viel wert.
Ja.
Abgesehen davon, dass man sich jetzt stundenlang drüber unterhalten könnte, was der Standard sein sollte oder nicht.
Ja.
Die Realität sieht halt oft einfach doch nicht so aus.
Ja.
Aber du hast es gerade gesagt, dass du bei dir das gesehen hattest. War das deine Führungskraft vorher, die selber als Frau in Führung sich schwer getan hat? Als du dann gemerkt hast, du möchtest das aber auch machen und der abgeschaut hast, wo du das anders machen möchtest. Was hast du dann so für Support bekommen, beziehungsweise wie bist du wirklich auf die Leute zugegangen, wenn du eigentlich schon mal gesehen hast, da gibt es auch jemanden, da hat es nicht so gut funktioniert, gerade als Frau?
Ich glaube, was mir total geholfen hat, ist sehr viel Selbstreflexion. Also erstmal zu schauen, was möchte ich, wie möchte ich führen, wer ist mein Vorbild als Führungskraft und wer ist vielleicht weniger mein Vorbild als Führungskraft. So wusste ich relativ schnell, was mein Weg ist und wie ich führen möchte. Ob das dann alles so umsetzbar war, das ist eine andere Frage. Das können wir auch gleich nochmal besprechen, was meine Vorstellungen waren, wie es dann gekommen ist. Ja, was ich für Support bekommen habe. Ich habe mich sehr, sehr viel mit Menschen ausgetauscht, die bereits da sind, wo ich hin wollte. Ich lerne sehr viel aus Beobachten und bin auch ja in sehr multikulturellen Umfeld, auch mit sehr vielen verschiedenen Abteilungen, ja, in Diskussionen tagtäglich, sodass ich halt auch sehr viele verschiedene Führungsstile sehen konnte und da auch mir sehr viel abschauen konnte. Natürlich auch viel Mentoring und Coaching gemacht. Speziell jetzt auch in meiner Führungsrolle hatte ich das Glück, dass ich auch in schwierigen Situationen dann mit einem Coach arbeiten durfte, der mich da wirklich gut unterstützt hat, der mir nochmal geholfen hat, auf einem anderen Level das Ganze zu reflektieren und zu schauen, wo stehe ich gerade, was kann ich vielleicht anders machen, wie geht es mir auch dabei, dass ich mich selber auch nicht verliere, weil das auch als Führungskraft total wichtig ist, dass man selbst in seiner Stärke ist. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann man die Stärke auch nicht ans Team weitergeben. Und da war ich sehr, sehr froh, dass ich jemanden an meiner Seite hatte, mit dem ich da mich austauschen konnte. Also ich glaube einfach, dass es wichtig ist, sich ein Support-Netz aufzubauen, netzwerken, viel mit anderen Leuten sprechen, aber auch, ja, ich glaube, es ist auch wichtig, mit Gleichgesinnten zu sprechen. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass wir in einer Industrie arbeiten und sehr wenig Frauen und sehr viele Männer haben. Das ändert sich jetzt gerade alles. Aber was wir auch gemacht haben, beziehungsweise ich nicht initiiert, aber ich auch viel aktiv teilgenommen habe, waren Frauennetzwerke. Sich Frauennetzwerken anzuschließen, um da dann eben die Menschen zu finden, die du auf normalen Weg nicht findest. Oder auch auf LinkedIn aktiv zu sein und da vielleicht auch von seinen Struggeln zu berichten und sich mit Leuten auszutauschen, die das Gleiche erleben wie man selbst. Also da habe ich, glaube ich, sehr viele Kanäle ausgeschöpft und es gibt auch sehr viele Kanäle, die man ausschöpfen kann. Das ist das Gute durch die vernetzte Welt.
Das stimmt, ja. Ich finde es auch, also ich habe das auch gemerkt, dass so auch Netzwerk-Events tatsächlich, also Menschen wirklich treffen und auch sonst kleinere Gruppen, wo man den Leuten auch vertrauen kann und auch so schwierige Sachen mal ansprechen. Ich laufe jetzt nicht auf einem Netzwerk-Event rum und erzähle von meinem größten Problem, aber zumindest nicht beim ersten Mal.
Ja.
Aber da gibt es tatsächlich echt viele Möglichkeiten, gerade für Frauen, mehr als für Männer, glaube ich.
Ja, das stimmt. Ich glaube, wir versuchen einfach, das aufzuholen, was wir vielleicht auch in den früheren Jahren versäumt haben, mit den Netzwerken. Was mir noch einfällt, ich habe von der Female Leadership Academy ein Führungstraining gemacht, wo wir uns auch ausgetauscht hatten, wo wir kleine Gruppen hatten und uns viel mit verschiedenen Themen beschäftigt haben. Tatsächlich auch bevor ich die Führungsrolle angenommen habe, weil ich mich nochmal intensiv mit allem auseinandersetzen wollte.
Ah, okay, das heißt, du hast die Female Leadership Academy gemacht, bevor du in die Führungsrolle gegangen bist.
Genau, in meinem Sabbatical.
Aha, wow, okay.
Ja, auf Hawaii mit richtig heftig Zeitunterschied.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja crazy mit Zeitverschiebung.
Ja.
Aber ja, die kleinen Gruppen tatsächlich, mit denen, ich treffe mich mit denen heute noch regelmäßig.
Ach, cool.
Und das hat tatsächlich, also wir sagen das alle immer wieder, deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass du sagst, das hat dir geholfen, weil dieser Austausch in der kleinen Gruppe, und das meine ich mit, für uns war das halt ein Safe Space auch. Also was wir uns schon alles durchgesprochen haben in den Jahren auch seitdem, das ist schon extrem hilfreich. Auch so Entscheidungen treffen, finde ich immer super hilfreich, wenn man da mit jemandem drüber sprechen kann, der vielleicht nicht selber unbedingt aus demselben Konzern ist. Manchmal ist es gut, je nachdem, was man halt braucht. Ne? Manchmal ist es gut, wenn man jemanden hat, der die Situation von innen kennt, und manchmal ist es gut, wenn man jemanden hat, der die Situation eben nicht von innen kennt und von außen drauf gucken kann.
Ja, vor allen Dingen auch zu wissen, wie die Person ticken, was man bestimmt für eine Antwort bekommt, weil ich habe sehr, sehr viele Themen mit meiner Büropartnerin, mit der ich mein Büro geteilt habe und den ähnlichen Job quasi dann für eine andere Abteilung gemacht hat, besprochen und mich ausgetauscht, weil ich genau wusste, okay, wenn ich die und die Themen habe, dann gehe ich zu ihr. Und bei ja, Meinungen, die ich mal von außerhalb brauchte, weil ich wusste, wir sind beide zu tief in diesem Thema drin. Ich weiß ganz genau, was sie mir sagen wird, weil wir uns sehr, sehr gut kannten. Dann geht man natürlich auch zu einer externen Person, ne? Wo man denkt, okay, da könnte ich vielleicht nochmal anderen Input bekommen.
Ja, voll. Was waren denn dann so deine größten Herausforderungen, als du dann die Rolle angefangen hast?
Da kommen wir auch auf das zu sprechen, wo ich eben gesagt habe, da können wir gerne nochmal drüber reden, ne? Also die Ideen, die man vorher hat, wie man führen möchte und wie man dann am Ende wirklich führt. Ich erinnere mich noch, wie ich in das erste Meeting von meinem Team gekommen bin. Alle saßen erwartungsvoll in diesem Meetingraum, den ich organisiert habe. Und ich bin dann gekommen, so als 27-jährige junge blonde Frau, und habe dann da versucht, die Meute zu animieren. Habe dann mit denen, glaube ich, irgendein kleines Spielchen gemacht. Oder nicht, ich glaube, ich habe Fragen gestellt. Ich habe, glaube ich, Reflexionsfragen gestellt. Da saßen mir dann die Mitarbeiter um den Tisch und waren alle so: Was will die jetzt von uns? So überengagiert, und ich kenne sie gar nicht, so eine Fragen, warum soll ich das jetzt beantworten? Irgendwie, was mache ich am liebsten nach dem Feierabend oder so, oder keine Ahnung. Da, ja, das war auf jeden Fall die ersten Worte, die man ans Team richtet. Ich glaube, das würde ich jetzt nochmal ein bisschen anders machen, nochmal ein bisschen mehr Erwartungserklärung machen von Anfang an. Und was ich tatsächlich versucht habe am Anfang ist, ich wollte nett sein. Ich wollte, dass alle mich mögen. Also, ne, ich habe gefühlt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe gefühlt alles gemacht, damit sie sagen, ja, Hannah ist eine gute Chefin. So, und das hat sich aber ganz, ganz schnell auch geändert, weil ich gemerkt habe, nett sein bringt uns hier keine Performance. Nett sein bringt uns hier auch keine effiziente Arbeitsweisen. Nett sein bringt am Ende gar nichts. Dann sagen sie zwar, ja, ich mag Hannah ist eine tolle Chefin. Nicht mal das, weil wenn ich nicht auch konsequent bin und die Mitarbeitenden zur Höchstleistung antreibe, dann werden sie auch am Ende nicht sagen, Hannah ist eine gute Chefin. So, dann werden sie sagen, ja, ich kann machen, was ich will, weil der ist doch eh egal, die will doch eh nur gemocht werden. Da habe ich mittlerweile einen Leitspruch, der lautet, Stop being nice, start being kind. Und da geht es wirklich darum, einfach natürlich auch nett zu sein in einer gewissen Weise, aber eher respektvoll und trotzdem eine Teamleiterin sein, weil eine Teamleiterin heißt nicht immer Ja und Amen zu sagen, sondern das Team so aufzubauen und auch so zu führen, dass jeder arbeiten kann. Und wenn es Konflikte gibt, dann kann ich nicht einfach sagen, ja, das machst du schon gut, ja, es ist in Ordnung, ich lasse es jetzt einfach, es ist mir egal. Dann muss ich auch konsequent handeln und ich kann nicht einfach irgendwelche Sachen sagen und die am Ende nicht durchziehen. Und ich glaube, das war mein größtes Learning, meine größte Herausforderung von der Hannah, die von allen gemocht wird, zu ich bin Hannah, ich werde gemocht, aber ich ziehe trotzdem meine Konsequenzen und ich bin trotzdem durchsetzungsstark und ich habe mir trotzdem den Respekt verdient, auch wenn nicht jeder immer meiner Meinung ist. Aber trotzdem verstehen alle das, weil ich es gut auch kommuniziere, was ich entscheide.
Ja, ich glaube, die Vera Strauch sagt das auch immer, bei der wir ja die Female Leadership Academy gemacht haben. Dieses hart in der Sache, aber weich zu Menschen zu sein.
Ja. Genau, ich glaube, das ist das Schwierigste eigentlich am Führungskraftsein, weil dieses gemocht werden, irgendwann brennst du aus. Und ja, dieses Kindsein, mit Empathie, mit Klarheit führen, ist so viel wert, aber auch so anstrengend. Also das erstmal durchzusetzen, zu lernen, das auch durchzuziehen, das ist, ja, es geht leichter. Man kann es sich leichter machen, aber ich, wie gesagt, ich gehe nicht den einfachen Weg.
Wie hast du es denn gemacht und wie würdest du es vielleicht leichter machen?
Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist, einen Sparring-Partner zu haben, von dem man sich Feedback holt. Ob das jetzt eine Person ist oder mehrere Personen oder ob das das Team ist und sich ständig zu hinterfragen, ständig zu reflektieren und zu gucken, was lief diese Woche gut, was lief diese Woche weniger gut, warum ist Situation X so gelaufen, wie sie gelaufen ist, wie hätte sie vielleicht auch anders laufen können und sich auch von anderen mal Feedback zu holen. Hey, wie hättest du das denn vielleicht gemacht? Was ist aus deiner Sicht vielleicht besser zu machen? Was ich jetzt relativ am Ende gemacht habe, ist, ich habe mich auch mit einer Person ausgetauscht und wir waren jeweils im Job-Shadowing für einen Tag. Also ich bin einen Tag mit ihr gelaufen und sie ist einen Tag mit mir gelaufen und ich konnte sehen, wie sie auch vielleicht schwierige Diskussionen führt, schwierige Gespräche führt und sie konnte vielleicht sehen, wie ich Meetings effizient führe oder eben auch andersrum. Und ich glaube, das ist auch total wichtig. Also Feedback ist hier wirklich elementar. Weil das, was ich selber nicht sehe, können mir nur andere spiegeln. Es gibt einen blinden Fleck. Ich glaube, du kennst es auch aus dem Coaching, den du selber einfach nicht siehst. Und da ist es total elementar, sich auf andere auch zu verlassen, dass die dir das Feedback geben, was du brauchst und auch ja, speziell nachfragst. Weil ich glaube, wenn du nur sagst, ja, was mache ich gut, was mache ich schlecht, dann wirst du nie das Feedback bekommen, was du eigentlich brauchst. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass du wirklich speziell fragst, hey, Situation X, ich habe das und das gemacht. Was hättest du vielleicht anders gemacht oder was hätte ich besser machen können, dass du da klar und deutlich bist, was für eine Art Feedback du auch brauchst?
Ja, total wertvoll. Das heißt, du hast ganz viel Learning by Doing, immer in Reflexion und im Austausch mit anderen gemacht, im Endeffekt.
Genau. Also ich habe mich sehr viel vorbereitet auf diesen Job, aber ich glaube, Vorbereitung ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was am Ende wirklich auch im Doing passiert. Und da kommst du nicht drum herum, dass du Fehler machst als Führungskraft. Ich habe eine Menge Fehler gemacht und habe aber zu den meisten auch gestanden und konnte so auch stärker und ja, mit mehr Erfahrung rausgehen. Und das transparent zu kommunizieren ist, glaube ich, auch wertvoll, damit das Team dann auch sieht, okay, die macht auch Fehler, was auch gut ist. Ich kann vielleicht auch zu ihr kommen, wenn ich einen Fehler gemacht habe und sie hilft mir dabei, weil sie macht auch Fehler. Also zu wissen, ne, die Person ist nahbar. Und lernt aber auch aus Fehlern. Also wenn jetzt was blöd gelaufen ist, wird sie es wahrscheinlich das zweite Mal nicht mehr machen. Also das Vertrauen einfach dann auch in mich weiter haben, ne?
Ja, das zeigt ja auch deinem Team ganz viel. Schon allein, wie du mit Fehlern umgehst, wie du gerade gesagt hast, so können die auch mit Fehlern anders umgehen. Und dadurch schaffst du ja automatisch diese psychologische Sicherheit, die wir auf jeden Fall haben wollen in moderner Führung. Auch dieses, wie du sagst, das Vertrauen ist enorm wichtig. Du hast gerade gesagt, du hast dich auch viel darauf vorbereitet. Wir hatten es ja vorhin schon davon, dass du auf jeden Fall diese Academy vorher gemacht hast. Was ist in deiner Meinung nach so dieses Wertvollste, womit du dich vorbereitet hast? Was sollte man auf jeden Fall in Vorbereitung auf so eine Rolle machen, deiner Meinung nach?
Das, was ich am Anfang gesagt habe, sich zu überlegen, was finde ich ist gute Führung und was ist schlechte Führung. Weil so hat man wirklich einen guten Fahrplan, wie man es selbst machen möchte. Und aus dem, was man als schlechte Führung sieht, kann man ja auch seinen eigenen Weg dann ableiten. Also wenn jemand in Meetings die ganze Zeit schreit, dann kann ich sagen, okay, mein Credo wird sein, ich werde nicht in Meetings schreien. Wenn ich merke als Frau, ich habe super selten Redezeit bekommen. Mir fiel es total schwer, in Meetings auch mal was zu sagen, weil mir jedes Mal irgendjemand anders zuvorkam, weil die einfach schneller waren und ich andere Leute ausreden lassen wollte und dann irgendwie selber nichts hinzukommen. Dann war das Meeting vorbei, dann gab es noch eine 2, 3 Minuten, da wurde gefragt, ja, hat jemand noch was? Und dann war ich so, ja, in 2 Minuten brauche ich es auch nicht mehr sagen. Und da zum Beispiel habe ich daraus mitgenommen, dass ich in Meetings versuche, darauf zu achten, dass jeder seinen Redeanteil bekommt. Und dann auch vielleicht die speziell auch ansprechen, die vielleicht ruhig sind, ob sie noch Ideen haben. So als Beispiel, wie ich zu meinen Führungsprinzipien gekommen bin. Wirklich durch situatives Reflektieren von Meetings, von alltäglichen Situationen auf der Arbeit. Und sich da einfach bewusst zu werden, was möchte ich und wer bin ich und wie möchte ich es tun.
Ja, schön. Auch das dann so ableiten zu können von den anderen. Ja. Wie sieht denn Führung bei dir überhaupt aus? So für jemanden, der gar keine Ahnung hat und selber noch keinen Führungsjob gemacht hat, wie würdest du das beschreiben in deinem Fall?
Vielleicht können wir uns das als Spiel vorstellen, so als Spielbrett. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Mensch ärgere dich nicht denken. Ich sorge dafür, dass die Spielpersonen auf dem Platz stehen. Ich sorge auch dafür, dass die richtigen Spielpersonen auf dem Platz stehen. Dass, wenn es noch nicht die voll ausgebildeten Personen sind, dass ich dann eine Anleitung auch gebe, wie es zu tun ist. Da aber auch sehr viel Freiraum lasse. Auch das Team oft empower, die Menschen dann dementsprechend auch anzulernen, die Spielfiguren in das Spiel einzuweisen. Aber ich schaffe die Rahmenbedingungen. Also ich sorge dafür, dass die Atmosphäre im Team richtig ist. Ich sorge dafür, dass mein Team auch arbeiten kann ohne viele Störungen, sofern ich es vermeiden kann. Also Störungen von außen mit irgendwelchen Anfragen oder irgendwelchen Beschwerden oder. Ich sorge aber auch dafür, dass das Team ja zu einem Team zusammenwächst. Das passiert auch nicht automatisch. Da braucht man nicht einfach sagen, ich mache einen Team-Workshop offsite und dann ist das Team ein Team. So ist das nicht. Ich sorge dafür, dass wir als Teams viel zusammenarbeiten, viel reflektieren und auch die Meetingstrukturen so anpasse, dass jeder auch genügend Zeit hat, seiner Arbeit nachzugehen. Weil das ist vor allen Dingen bei uns in so Großkonzernen auch häufig, dass Meetings über Meetings über Meetings über Meetings. Früher unsere Ausbildungsleiterin hat immer gesagt, wir sind ihre Schäfchen. Sie passt auf uns auf. Und ich habe aber auch manchmal das Gefühl, dass ich so eine Löwenmama bin und mich vor mein Team schmeiße, wenn irgendjemand kommt und sagt, ey, der hat heute gar nicht gut gearbeitet. Dann sage ich, ja, okay, stopp. Wir gucken uns das erstmal an. Lass uns erstmal sachlich über die ganze Sache schauen. Also ich schaffe die Rahmenbedingungen eben, dass das Spiel starten kann und das Spiel auch so reibungslos wie möglich vonstatten gehen kann. Und dann schaue ich aber auch drauf, wie die einzelnen Teammitglieder in ihrer Entwicklung sind. Also ich schaue auch darauf, wo stehst du, wo möchtest du hin? Weil ich weiß ganz genau, es wird keiner ewig in dem Job bleiben. Das ist ein Job, wo auch sehr viel Fluktuation herrscht. Und nach 2, 3 Jahren viele auch sagen, so, ich möchte jetzt was anderes machen, ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte einen anderen Weg gehen. Ich habe gemerkt, dass ein anderes Thema für mich auch interessant ist, wo ich mal reinschnuppern möchte. Und dann enable ich es ja auch zu sagen, hey, ich schaue mich weiter um, weil ich kenne das selber, ich möchte mich auch weiterentwickeln und jemanden nur da zu halten im Team, weil das Team die Person braucht, finde ich nicht richtig. Auch wenn ich natürlich trotzdem dafür sorge, dass die sich so wohl wie möglich fühlen, dass sie so lange wie möglich bleiben. Aber ich finde Entwicklung auch wichtig. Von daher versuche ich auch, die zu supporten, ihren Weg zu finden, den sie oft auch auf dieser Position noch nicht gefunden haben.
Ja, ist ein super wichtiger Teil vom Führungskraftsein, der auch gerne ein bisschen übersehen wird, finde ich. Weil, wie du sagst, natürlich will man das Know-how irgendwie im Team halten, aber gleichzeitig ist es ja unser Job als Führungskraft, die Leute weiterzuentwickeln. Also sehe ich zumindest.
Ja, definitiv.
Machst du noch irgendwelche fachliche Arbeit?
Ich versuche es zu vermeiden. Also was mein Credo ist, ist zu sagen, ich steige so tief wie nötig, aber so oberflächlich wie möglich in die Themen ein, damit ich eben das Große und Ganze im Blick habe, damit ich dem Team bestmöglich helfen kann, weil es bringt nichts, wenn ich Expertin auf einem Bereich bin. Es bringt eher was, wenn ich oberflächlich ein sehr grobes Wissen habe und eben weiß, wen ich dann ansprechen muss, wenn es um die Tiefe der Fragen geht. Deswegen, ich versuche so wenig wie möglich operativ zu arbeiten, weil mein Team es einfach besser kann als ich. Ich habe aber schon den Anspruch an mich, dass ich, ne, so viel wie möglich auch lerne und erfahre. Das heißt, ich hinterfrage auch sehr viel. Ich frage auch viel nach, dass mein Team mir das erklärt, damit sie einfach auch wissen, ne, ich bin da, ich kann die Fragen gegebenenfalls auch beantworten. Also, wie gesagt, so tief wie nötig und so oberflächlich wie möglich, damit ich mich ganz aufs Team konzentrieren kann. Was in der Theorie natürlich einfacher gesagt ist, als dann in der Praxis umgesetzt.
Ja, das stimmt. Aber du kamst nicht selbst aus dem Team und bist dann davon ja Führungskraft geworden, wo man das dann nochmal abgrenzen muss, sondern du kamst ja von außen.
Ja, das kann ich auch durchaus empfehlen, weil ich glaube, vor allen Dingen bei uns, man dann doch relativ schnell tief reinjumpen würde in die operative Arbeit, wenn man genau weiß, wie es funktioniert und richtig tief drin ist, weil man es alles selber schon gemacht hat. Also ich glaube, die Hürde, es selbst zu machen, anstatt zu delegieren, ist tatsächlich niedriger, wenn man das Ganze selbst schon mal gemacht hat und hat es mir einfacher gemacht, auch die Dinge zu delegieren und Delegation generell auch auszuprobieren, zu perfektionieren und auch umzusetzen.
Also ist auch meine Erfahrung, dass es einfacher ist, sich davon abzugrenzen, wenn man selber nicht diese ganze Arbeit schon gemacht hat. Wenn man dann auch noch befördert wird, weil man die Arbeit besonders gut gemacht hat, hat man ja auch noch den Anspruch, dass das jetzt alles mindestens genauso gut weiterlaufen soll.
Ja.
Aber es selber nicht mehr machen, ist halt schwierig.
Und ich sehe in meinen Führungskräfte-Coachings immer wieder die Falle, dass viele eben ausbrennen, weil sie dann sagen, ey, das mache ich schnell selber. Das ist ja viel schneller, wenn ich das selber mache, als wenn ich das jetzt erstmal jemandem erkläre, der das machen soll. Aber da sage ich auch immer, das ist wie in einem Coaching. Wenn du demjenigen sagst, was er zu tun hat in einem Coaching, dann ist das viel weniger effizient, als wenn du die Person selber auf die Lösung kommen lässt. Und das denke ich dann auch immer in so Situationen, ja, wenn man dann als Führungskraft nominiert wird, ist es, glaube ich, wesentlich einfacher zu sagen, ich grenze mich da so ein bisschen ab und erkläre lieber, empower lieber, als dass man es eben selber macht.
Ja, total. Und auf lange Sicht ist es ja auch sinnvoller.
Ja.
Dieses schnell selber machen, das ist ja nie wirklich schnell. Also in dem Moment ja, aber auf lange Sicht halt nicht, weil dann machst du es immer selber.
Du wirst ja immer wieder gefragt.
Genau.
Wie war das nochmal? Kannst du das nochmal machen? Und wenn du dir einmal die Zeit nimmst, es erklärst oder denjenigen selbst auf die Lösung kommen lässt, dann brennt sich das viel besser ins Gehirn ein und die werden nicht wieder kommen. Also diese Zeitersparnis ist einfach dann doch auf lange Frist viel größer, als wenn du dann denkst, ach, ich erkläre es mal kurz.
Ja, total. Gibt's was, was du vorher so nicht erwartet hättest?
Gute Frage. Also positiv ist, dass ich wirklich gemerkt habe, wie sehr ich da drin aufgehe und wie gut dann doch auch mein Führungsstil angekommen ist, obwohl er auch anders ist als viele Führungsstile von vielen Führungspersönlichkeiten bei uns im Unternehmen, weil ich es einfach anders machen wollte und damit doch echt großen Erfolg hatte jetzt im Nachhinein. Also das größte Kompliment, was ich bekommen habe von einem Mitarbeiter war, krass, Hanna, du bist einfach deinen eigenen Weg gegangen. Du hast es nicht gemacht wie alle anderen. Du hast es einfach anders gemacht. Und anders gut. Und das fand ich richtig cool, weil das war auch eine Person, die das gesagt hat, die vielleicht nicht so viel sich mit dem Thema Führung beschäftigt hat oder nicht viel positives Feedback gegeben hat. Und das war wirklich was, wo ich sage, das ist auch das schönste Kompliment, was ich bekommen habe, dass jemand sagt, du hast deinen eigenen Weg gefunden und das sieht, weil das sehen auch nicht viele.
Ja, das stimmt.
Ja. Also es war eher positiv, eher bestärkend. Ja, gibt jetzt nichts, was mich wirklich krass erstaunt hat.
Ja, ist doch schön. Muss es ja auch nicht geben.
Ja.
Ist ja auch eine schöne Erkenntnis, das zu merken. Von dem her ist ja super. Wir haben jetzt schon ein paar Mal so angerissen, dass es für Frauen manchmal ein bisschen schwieriger ist, in die Führung zu gehen, gerade mit diesem ganzen Thema Kinderwunsch und Familienplanung und so. Ist das was, was du wirklich aktiv angegangen bist?
Ja, ich habe mir da schon viele Gedanken drüber gemacht.
Mhm.
Weil einem ja auch immer gesagt wird, man soll irgendwie mindestens 2 Jahre in einem Job bleiben und ja, damit man auch was reißen kann. Und dann hat man aber vielleicht noch andere Pläne und will nicht nur Mama sein, will auch irgendwie seiner Leidenschaft folgen. Dann will man aber doch noch ein Sabbatical machen, sowas bei mir. Und dann, ja, ich glaube, ins Sabbatical bin ich gegangen mit 26. Ja, und dann dachte ich so, okay, ich möchte aber auch nicht super spät Mama werden. Wer weiß, ob es überhaupt klappt, keine Ahnung. Ne? Ich habe ja noch kein Kind, weiß ich ja nicht. Dann wusste ich, okay, ich möchte das Sabbatical machen, ich möchte aber auch noch eine Führungsposition haben. Ne? Also irgendwie, ich möchte alles. Wie kann ich das kombinieren? Am Ende war dann so ein bisschen die Frage, ne? Kind nach dem Sabbatical direkt und dann eben erst Kind und dann Führung oder klappt es vielleicht mit Erstführung und dann Kind? Sofern man das planen kann, weil das kann man nicht, kann ich aus Erfahrung sagen. Ne, wenn man denkt, man hat jetzt den perfekten Plan, dann passiert es nicht. So, dass ich dann wirklich erstmal auch gesagt habe, okay, nee, ne, erstmal Führung, erstmal schauen, wie es ist. Dann habe ich das schon mal gemacht und dann ist es für mich vielleicht danach auch einfacher, in die Führung zu gehen. Weil ich glaube, wenn ich jetzt erst Mama geworden wäre und danach dann aus der Elternzeit in eine Führung gegangen wäre, hätte ich vielleicht nicht so viel Energie reinstecken können. Ne? Reine Vermutung. Ich glaube, dass es gut war, dass ich zuerst die Führung gemacht habe, zuerst ausprobiert habe, zuerst ne, den Weg gegangen bin, den schwierigen und steinigen Weg teilweise, seinen eigenen Weg zu finden, zu wissen, was möchte ich für eine Führungskraft sein, wie führe ich, wie ist es wirklich zu führen, aus der Theorie dann in die Praxis auch rein. Und dann zu sagen, okay, ich bin jetzt gefestigt, ich habe das jetzt über 2 Jahre gemacht. Wenn man die funktionelle Teamleitung noch mitnimmt, dann habe ich das über 3 Jahre gemacht. Da hat man, glaube ich, einen guten Grundstein gelegt für die eigenen Werte und die eigenen Vorstellungen. Und dann kann ich jetzt entspannt in die Elternzeit und danach wiederkommen. Und dann weiß ich, okay, ich weiß, wie Führung geht. Ich kenne nicht alle Situationen, das ganz bestimmt nicht, aber ich habe einen Großteil der Situationen, die man als Führungskraft hat, schon durch. Ich habe wirklich sehr viele Situationen schon durch. Also ich habe eine sehr große Bandbreite durch. Also ne, von irgendwie mentaler Gesundheit bei Mitarbeitenden bis hin zur Kündigung. Ich habe wirklich sehr viel, bis hin zu schwierigen Entscheidungen, die man auch treffen muss für die Strategie und aber auch die ganz viele schöne Sachen. Ja, dann ist man einfach ein bisschen gefestigt, hat schon viel gemacht und weiß, worauf man sich einlassen muss und kann dann auch mit vielleicht nur 100% wieder starten, weil das, was ich vorher gemacht habe, waren definitiv nicht nur 100%, sondern sehr viel mehr von meiner Energie, die ich da reingesteckt habe, dass das auch was Gutes wird.
Ja.
Ja, deswegen ist es schwierig, glaube ich, als Frau, wenn man sich sehr viele Dinge bewusst werden muss, die es einem wirklich schwer machen, weil wie willst du solche Entscheidungen treffen, die du gar nicht planen kannst? Du weißt ja auch nicht, ob das klappt mit der Führungsposition. Wie lange dauert das, bis ich eine Führungsposition bekomme? Wann ergibt sich die Möglichkeit? Weil ich kenne einen Freund, der seit 5 Jahren darauf wartet, dass sein Chef in Rente geht, dass er seine Führungsposition übernehmen kann. So, das ist in der kleinen, im kleinen Unternehmen halt bisschen schwieriger als in einem Großkonzern, wo es wirklich zig Möglichkeiten gibt. Aber die Gedanken muss man sich machen. Also muss man sich nicht machen. Man kann es auch einfach, ne, alles drauf ankommen lassen. Aber ich habe sie mir gemacht und ich bin auch froh, dass ich sie mir gemacht habe. Und ich bin aber auch froh, dass ich mich nicht gestresst habe bei allen, weil das, glaube ich, auch ziemlich hinderlich sein kann.
Ja, voll. Wenn man dann meint, es muss so und so laufen, quasi.
Genau.
Ja, ich glaube, also gerade was du sagst, diese Erstarbeit, ne, dieses, wer bin ich als Führungskraft, wie möchte ich führen und sowas, das braucht natürlich extrem viel Kapazitäten, auch mentale Kapazitäten, dieses ganze Reflektieren, das ist ja auch nichts, was immer Spaß macht, ne? Also Selbstreflexion ist ja schon auch anstrengend. Es kann trotzdem Spaß machen, auch wenn es anstrengend ist, aber es braucht halt einfach Kapazitäten. Und klar ist dann ein anderes Team anders und nur weil man mal eine Führungsposition hatte, ist man jetzt nicht die beste Führungskraft für alle Teams. Dann hat man ja immer irgendwelche Herausforderungen, aber dieses, wer bin ich als Führungskraft, diese Initialleistung hat man dann auf jeden Fall schon mal gemacht.
Ja, und ich durfte auch Anfang des Jahres auch lernen, dass Führung wirklich auch bedeutet, du musst in deiner eigenen Stärke sein, weil ich habe dann im November herausgefunden, dass ich schwanger bin und habe zwischendurch noch ein Haus gekauft und das renoviert und dann war noch der Jahreswechsel, der auch immer ziemlich heftig ist bei uns operativ und im Januar habe ich einfach gemerkt, ich kann das nicht alles machen. Ich kann auch nicht mehr das geben, was ich vorher gegeben habe, diese 120%. Ich muss jetzt hier irgendwie irgendwas anders machen. Und das auch, ne, zu wissen und zu merken, ist, glaube ich, auch so wichtig, weil man kann das Ganze auch mit weniger Prozent machen. Ich konnte es dann wirklich mit 80% machen am Ende, weil ich mich selber rausgenommen habe und mir auch das Umfeld geschaffen habe, dass es funktioniert. Also ich glaube, selbst wenn du als Frau, als Mama, wieder in den Job startest und eine Führungsposition hast und dann, ne, blöderweise die Kita wieder zu hat oder dein Kind krank ist, weil man kennt es aus aller Munde von allen Eltern, Kita-Keime, und dann eben nicht 100% geben kann, weil da noch ein kleiner Knips zu Hause ist, der irgendwie deine volle Aufmerksamkeit braucht, dass man sich das Support-System halt auch aufbaut. Und das habe ich zum Beispiel gemacht Anfang des Jahres. Also ich musste dann viel abgeben oder habe viel abgegeben, hatte viele Personen, die mich unterstützt haben, weil ich es offen kommuniziert habe, ne, wieder. Offene Kommunikation hilft auch im Verständnis, dass die Leute deine Situation sehen und das auch akzeptieren. Weil wenn man es nicht ausspricht, dann sehen sie es vielleicht, aber denken, okay, bei Hannah ist alles gut, ne? Sie sagt, das ist alles okay. Sie kann ja genauso weitermachen und genau das geben, was sie vorher gegeben hat. Aber macht sie nicht, ne? Was ist los? Und ich glaube, hier hilft es auch, ne, aktiv auch zu kommunizieren, hey, ich kann gerade nicht 120% geben. Ihr müsst mit 80 oder 90 gerade zufrieden sein, weil den Rest des Jahres, den mache ich wieder 120%. Und da wirklich auch zu kommunizieren, ist, glaube ich, auch super wichtig, ne, das zu reflektieren. Und das ist für mich ganz gut, dass ich das jetzt schon mal durch habe, weil vielleicht ist es dann nächstes Jahr auch so, dass es dann ab und zu mal Zeiten gibt, wo ich nicht so viel geben kann. Aber ich glaube, wenn sich das am Ende auf die 100% wieder summiert, dann ist es trotzdem ein wertvolles Asset fürs Unternehmen, auch Mamas zu haben, weil ich weiß jetzt, was Mamas durchmachen, um Mamas zu werden. Von daher glaube ich, dass es sehr, sehr, sehr sinnvoll ist, Mamas auch einzustellen, weil ich frage mich immer, wer jongliert den ganzen Alltag von Familien, den super komplexen Alltag von Familien? Meistens sind das die Frauen. Und dann die Männer in der Führung sind nicht immer so, das passt doch gar nicht. Das sind doch die Frauen, die mal alles machen, die alles im Blick haben, die, ne, das Große und Ganze sehen. Wieso kommt das jetzt, dass so viele Männer eigentlich in der Führung sind? Weil eigentlich müsste es theoretisch anders sein. Eigentlich müssten die Frauen die Welt beherrschen, weil, ne, machen sie in den Familien ja meistens auch.
Aber wer beherrscht dann die Familien?
Ja, das ist dann eine gute Frage. Man kann doch alles haben, ist doch mein Credo. Nein, ja, du weißt, was ich meine.
Man kann alles haben, nur nicht alles gleichzeitig, zumindest nicht immer.
Genau. Ja.
Ja.
Genau.
Ja, ich glaube, ein großer Punkt, der da auch noch mit reinspielt, zu diesem Wann und wie rum und zuerst Führung oder zuerst Mama. Bei dir war das ja jetzt wohl sehr gut. Also du wurdest ja auch im Sabbatical angerufen, um dann die Führungsposition zu machen. Aber ich kenne halt auch ganz viele Fälle, wo das, was du vorhin auch schon gemeint hast, mit diesem auf dem Abstellgleis landen. Abgesehen davon auch noch so ein Punkt. Du weißt ja gar nicht, bloß weil ich vorhabe, jetzt schwanger zu werden, wie du auch schon gesagt hast, ich weiß ja gar nicht, ob es funktioniert. Also was bringt's mir denn bitte, jetzt zu sagen, ich versuche erst Mama zu werden und danach Führungskraft und dann brauche ich aber 2 Jahre, um schwanger zu werden und war in der Zeit, habe ich mich quasi nicht weiterentwickelt, weil ich immer in dieser Warteposition war, gehe dann in Elternzeit, um danach in Teilzeit eventuell auf dem Abstellgleis zu landen und dann quasi nie diese Führungsposition zu haben, anstatt zu sagen, okay, ich guck mal, dass ich jetzt eine Position bekomme, beziehungsweise auch so Sachen wie, mir wird eine Position angeboten und ich lehne sie vielleicht ab,
Ja.
versus ich nehme sie an. Und die lieber anzunehmen und zu gucken, okay, ich möchte das, also natürlich nur, wenn man es möchte, ist klar, ich möchte diese Position, ich möchte das mal ausprobieren, ich möchte mal Führungskraft sein, ich gehe jetzt die Schritte dahin und selbst wenn ich einen Job noch annehme, wenn ich gerade schwanger bin, dann nimm ihn doch lieber jetzt an, weil du bist nun mal auch eine Zeit lang schwanger. Vorausgesetzt, dir geht es nicht total schlecht,
Ja.
bist du ja in der Zeit auch noch am Arbeiten und kannst Erfahrung sammeln. Und dann gehen und dann bist du schon mal in der Position, du wirst auch schon als Führungskraft wahrgenommen von den ganzen Leuten in deinem Umfeld und kannst dann da, glaube ich, auch viel leichter in so eine Position oder eine ähnliche Position zurückkommen und landest eben nicht so schnell auf dem Abstellgleis.
Ja, aber da brauchst du psychologische Sicherheit, um das wirklich auch zu leben. Ich weiß nicht, ob ich das so offen kommuniziert hätte, wenn ich in dieser Situation, die du eben beschrieben hast, gewesen wäre, ne? Also ich weiß schon, ich bin schwanger oder ich will schwanger werden und ich kriege hier ein Angebot, weil eine Freundin von mir das tatsächlich gerade hatte, ne? Also die hatte gerade eine Beförderung auf dem Tisch, wusste aber, dass sie schwanger ist. Und hat das wirklich bis zur 22. Woche nicht erzählt und versucht zu verstecken, weil es bis dahin nicht durch war. Und sie Angst hatte, dass sie das wieder zurückziehen.
Ja.
Und das kann es doch eigentlich nicht sein. Eigentlich müsste man doch da viel flexibler werden und auch verschiedene Modelle anbieten und da einfach auch, ja, Rücksicht nehmen auf Frauen, weil jeder, der das durchgemacht hat, den Kinderwunsch, der weiß, wie hart das auch sein kann. Und da braucht es wirklich auch ein Supportsystem, weil ich meine, wir brauchen Kinder in der Welt. Dann muss man auch ein bisschen flexibel sein, was dann die Frauen und ihre Wünsche auch in Führung angeht. Und dann einen Menschen einzustellen. Ich hatte auch eine Freundin, die hatte einen Kinderwunsch, die war schon 30, die hatte einen neuen Job gesucht. Die hatte richtig Angst, dass sie keinen Job findet, weil alle irgendwie denken würden, oh, die ist im gebärfähigen Alter, die stelle ich doch nicht ein, die wird doch bestimmt dann eh schwanger. So. Total schwierig. Total schwieriges Thema. Ich habe dafür auch keine Lösung. Ich weiß nur, dass es viele Optionen gibt, wenn man nicht in Boxen denkt, nicht in seinem eigenen Kosmos bleibt, sondern ein bisschen out of the box denkt, und dann in Richtung Jobsharing. Wir nennen das Topsharing, also dass du dir mit einer anderen Person eine Führungsposition teilst, beispielsweise mit einer anderen Mutter zusammen. Da haben wir bei uns super gute Erfahrungen. Das läuft richtig gut an und das ist auch etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann, weil man auch, ne, die Verantwortung teilt, weil man weiß, okay, wenn ich jetzt doch zu Hause bleiben muss, weil das Kind krank ist, oder, dass man einfach ein Backup hat und dann nicht irgendwie 40 Stunden arbeitet, parallel noch ein krankes Kind auf seinem Schoß hat, alles irgendwie halt macht, sondern dass man wirklich sagt, ich teile mir jetzt die Verantwortung und wenn ich gerade nicht kann, dann kann halt jemand anders. Und das sind so Methoden, die, glaube ich, super sind, dass die jetzt auf dem Vormarsch sind, die noch nicht überall angekommen sind, aber die es Frauen auch ermöglichen, eben in die Führung zu gehen. Oder auch, dass man sagt, ne, wenn ich jetzt eine Führungsposition annehme und irgendwie 2 Monate später sagt, ne, ich bin schwanger, dass die Leute dann auch sich einfach freuen und das nicht hinterfragen, weil warum? Warum muss ich mich jetzt schlecht fühlen, weil ich schwanger geworden bin.
Ja.
Ja, ich kenne auch eine, die ist tatsächlich, hat ihren Job angefangen und wusste schon, dass sie schwanger ist und wollte die ersten Monate gar nicht sagen, dass sie einen Mann hat, weil sie irgendwie Angst hat, dass sie alle denken könnten, dass sie ja schwanger ist, was sie ja war. Also das, Frauen machen sich über so viele Sachen Gedanken und haben so oft Unsicherheiten, eben weil die Gesellschaft auch, ne, Frauen oft reindrückt in diese Unsicherheiten. Aber ich glaube, es muss einfach viel mehr Menschen geben, die das gar nicht hinterfragen, die einfach die Situation annehmen, wie sie ist und das Beste draus machen und aus der eigenen Komfortzone gehen und auch mal andere Möglichkeiten in Betracht ziehen, wie ein Jobsharing oder, ey, dann haben wir eine Interimsführungskraft. Geil, dann ziehen wir jemanden aus dem Team hoch, der eh Bock hat, das mal auszuprobieren. Dann nehmen wir jetzt Natalie aus Team X und setzen die interimsweise auf die Position. Dann kann sie sich mal beweisen, dann kann sie mal zeigen, ob sie es überhaupt drauf hat, ob wir sie in Betracht ziehen sollen für die nächste offene Führungsstelle. Und da einfach, ne, ein bisschen mitzudenken und lösungsorientiert zu denken, anstatt problemorientiert. Ich
Ja, total.
glaube, das würde Frauen auch viel helfen.
Ja, voll.
Oder Frauen in der Position haben, dass sie die Führungskraft sind, weil dann können sie es besser nachvollziehen.
Ja, sicherlich auch hilfreich, ja. Ich kenne eine Person, die das sehr, sehr offen kommuniziert hat mit dem Kinderwunsch, weil es bei ihr halt auch ein Thema war, weil es auch schwierig war. Ich kenne aber ansonsten eigentlich nur Leute, die das auch, wie du sagst, verschwiegen haben. Und ich habe eben, deswegen meinte ich, ich hatte auch mit einer Freundin damals die Diskussion, der das angeboten wurde und die war noch sehr früh schwanger und hat überlegt, soll ich das jetzt annehmen oder nicht? Und dann auch, wie du sagst, auch so ein schlechtes Gewissen hatte, wo ich mir denke, wie kann das sein, dass Frauen deswegen ein schlechtes Gewissen bekommen, wo ich mir denke, so, nee, sorry. Also das ist doch das Leben und du kannst doch jetzt trotzdem noch mal mindestens 6 Monate, eher länger, immer noch in diesem Job sein.
Ja.
Und dann kann man sich doch eine sinnvolle Lösung dafür überlegen. Und in den Situationen meinte ich mehr, dass man da eher dazu tendiert, dann auch wirklich Ja zu sagen und nicht den Rückzieher zu machen, weil man meint, man würde dann irgendjemandem vielleicht irgendwie auf den Schlips treten, wo ich mir denke, so, nee, sorry, da müssen wir jetzt auch mal anfangen, wie du sagst, anders zu denken, mit anderen Lösungen um die Ecke zu kommen und offener für so Themen zu sein. Und dieses jemanden auf diese Position setzen zum Ausprobieren, das haben wir tatsächlich bei mir gemacht, als ich im Sabbatical war. Und zwar nicht nur, damit er sich beweisen konnte, sondern er hat tatsächlich auch gucken wollen, ist es wirklich überhaupt was für mich? Das ist ja auch für die Person vielleicht interessant zu sagen, ich kann mich jetzt zwar A hier ausprobieren, dann nochmal so richtig schön entscheiden, ob das wirklich was für mich ist und mich gleichzeitig gegebenenfalls auch präsentieren, ne?
Ja, definitiv. Und ich muss sagen, also ich kenne, wir haben jetzt über viel über blöde Beispiele geredet, wo es
Ja.
nicht gut lief. Aber ich kenne auch sehr gute Beispiele, wo genau das passiert ist bei unserem Unternehmen, wo dann wirklich auch jemand sich ausprobieren konnte und danach tatsächlich auch ein eigenes Team dann bekommen hat. Also da gibt es wirklich auch sehr, sehr gute Beispiele, die man dann viel öfters promoten muss eigentlich,
Ja.
weil, ne, oft ist das gar nicht sichtbar, oft ist nur sichtbar, was schlecht läuft und wenig sichtbar, was gut läuft. Und bei uns läuft doch schon einiges sehr gut.
Ja. Ja, das heißt, du hast gesagt, man könnte auf jeden Fall jemanden draufsetzen, so als Interim, auch mal zum Testen. Dann natürlich diese ganze Sache mit Top-Sharing.
Ja.
Hast du sonst noch ein positives Beispiel, das wir hier direkt promoten können?
Nee, aber was man natürlich auch machen kann, ne, wenn es noch Parallelteams gibt, dann zu gucken, wie könnte man vielleicht auch übergreifend F Führung gestalten. Doch, tatsächlich kann ich was sagen, weil wir haben mehrere Abteilungen bei uns. Ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert bei denen, aber da habe ich das Gefühl, dass drei Führungskräfte für irgendwie 60, 70 Leute zuständig sind. Es gibt eine Zuordnung, aber irgendwie kann jeder zu jedem gehen. Und das ist natürlich auch was, wo man sagt, man holt Führung aus seiner ursprünglichen Form raus und gestaltet Führung einfach um, neu und sagt, okay, wir haben hier drei Führungskräfte, die sind alle für spezielle Sachen verantwortlich, ja, aber wenn ihr als Team, als großes Team euch seht, könnt ihr zu jeder Führungskraft gehen, weil es gibt ja auch eine Führungskraft, die ist dann eher people-orientiert und eine andere Führungskraft, die ist eher für konstruktives Feedback sichtbar und die andere Führungskraft hat eine krasse fachliche Expertise. Ist natürlich auch von Vorteil, wenn man sagt, man zieht so aus allen das Beste raus, entstrukturiert sozusagen die Führung und sagt, du kannst hingehen, wo du hingehen willst. Du hängst zwar unter einer Person, aber am Ende kannst du aus all dreien dir aussuchen, wo du die beste Hilfe, den besten Support bekommst, ne?
Ja, ist auch noch ein cooles Modell. Also gerade auch dieses, was du sagst, mit diesem, naja, wir müssen ja nicht alle die perfekten Führungskräfte sein, die alle alles können, ne? Also warum nicht auch da Stärken scheren, wie man es ja auch im Team macht. Ich gucke ja auch im Team, dass sich mehrere Stärken zusammenbringen und dann kann ich das ja da auch machen.
Ja, und das habe ich tatsächlich auch mal aus meinem Team heraus gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, es gibt einen Konflikt hier und ich bin gerade nicht die beste Person, diesen Konflikt zu lösen, weil ich möchte mich nicht auf irgendeine Seite stellen. So, und ich möchte nicht, dass mein Team, also die beiden aus meinem Team, das Gefühl haben, ich stelle mich auf irgendeine Seite. Und dann habe ich einfach eine andere Führungskraft aus einem anderen Team gefragt, ob sie vielleicht so eine Art Mediation machen kann zwischen den beiden, sodass wir eine neutrale Person da sitzen haben, die auch nochmal ihre Sichtweise vielleicht auf das Ganze gibt und die vielleicht nochmal ein bisschen Tipps gibt oder einfach nur da ist und zwischen den beiden eben schlichtet.
Ja, stark.
Dass man sich auch halt von extern Hilfe holt, ne?
Ja, total. Also super wertvoll in so einer Situation, weil du ja sonst, wie du sagst, plötzlich in Situationen gerätst, wo du ja gar nicht drin sein willst. Immer wenn du einen Konflikt in deinem Team hast, hat es ja eine Auswirkung immer auf dich. Auch wenn du nicht Teil des Konflikts bist, bist du trotzdem irgendwo Teil des Konflikts.
Weil dann geht es darum, wie gehe ich als Führungskraft mit dem Konflikt an? Lasse ich den einfach laufen oder schlage ich mich auf eine Seite oder was mache ich? Weil das ist auch sehr sichtbar gewesen, dass wenn eine Person so ein bisschen stumpf macht im Team und ich als Führungskraft das einfach durchgehen lasse, dann wissen ja alle, ja, das können sie auch machen. So, also irgendwie muss man ja schon konsequent handeln. Weil wir ja bei dem Thema Frauen waren, ich finde es gut, dass das als Aufhänger gerade für unsere Diskussion ist und unsere Ideensammlung. Aber wie geil wäre das, wenn wir Führung doch nochmal irgendwie anders gestalten und das auch unabhängig von diesem Thema Frauen und ne, wie können wir Frauen promoten, auch Mamas irgendwie dann wiederzukommen und auch in Führung zu gehen? Wie geil wäre das, wenn das eigentlich so ein Usus wäre, wenn das normal wäre, auch andere Wege zu gehen? Und ja, habe ich gerade so gedacht.
Auf jeden Fall. Ja, gebe ich dir total recht, weil im Endeffekt geht es ja darum, ne? Also Führung neu zu gestalten, moderne Führung zu gestalten, das hat ja nichts mit Mann oder Frau zu tun oder mit Familienvereinbarung oder nicht. Aber alles davon muss halt eine Rolle spielen, weil unser Leben halt und unsere Welt nun mal so aussieht. Da spielt halt nun mal alles eine Rolle. Und ich werde Menschen im Team haben, die Kinder haben, und ich werde Menschen im Team haben, die keine Kinder haben. Und genauso sollte es auch Menschen in Führung geben, die Kinder haben und welche, die keine Kinder haben. Und jeder und jede hat so ihre eigenen Stärken. Und das zusammenzubringen, um uns alle gemeinsam voranzubringen, das ist ja eigentlich Sinn der Sache. Ja, auch spannend. Jetzt bist du ja gerade in der Situation, du hast ja schon erzählt, du hast dein Team abgegeben. Und bist jetzt in Elternzeit, voraussichtlich bis nächsten Juli erstmal, lässt dir aber noch alles offen. Wie war das so für dich, das abzugeben? Beziehungsweise, das hast du vorhin ja auch schon ein bisschen erzählt, aber wie geht's dir jetzt damit in der aktuellen Situation?
Also ich bin schon auf der einen Seite ultra traurig, dass ich die Entwicklung nicht weiter beobachten kann, weil ich glaube schon, dass ich einen großen Impact auch hatte auf die Mitarbeitenden in meinem Team. Ich habe aber tatsächlich auch eine sehr gute Nachfolge. Ich habe diese Person auch vorgeschlagen, ist durch einen langen Bewerbungsprozess gegangen und hat es dann am Ende auch geschafft. Und das hat mich natürlich auch gefreut. Ich habe mich komplett rausgezogen aus dem Prozess, weil ich gesagt habe, ich möchte hier keinen beeinflussen. Ich möchte, dass die beste Person am Ende gewählt wird fürs Team. Und hat sich dann herausgestellt, dass es die Person war, die ich vorgeschlagen habe. Und dadurch, dass ich ein sehr großes Vertrauen in diese Person habe und wir auch eine sehr gute Übergabe hatten, also wir wirklich sehr viel Zeit hatten, dass ich auch ein bisschen was erzähle vom Team, dass er tatsächlich auch dabei war, als ich die Abschlussgespräche gemacht habe, so dass ich sozusagen den Abschluss machen konnte, das alles nochmal rekapitulieren konnte oder die meine Mitarbeitenden rekapitulieren konnten, was sie in den 2 Jahren jetzt gelernt haben, ne, was sie mitnehmen, wo sie vielleicht aber auch hinwollen, und er dann gleich schon Fragen für die Zukunft stellen konnte, war das echt ein perfektes Match, so dass es mir, obwohl ich super traurig bin, dass ich gerade nicht mehr aktiv eine Rolle habe, bin ich super happy, dass ich das so gut abgeben konnte, in so gute Hände und auch mein Team so stabil abgeben konnte, weil wir einfach sehr viel Teamarbeit gemacht haben und das Team auch sehr stark geformt haben, mit auch, ne, allem, was dazugehört, ne, Abgängen, Neuankömmlinge, auch Kündigungen, die nochmal ausgesprochen wurden, weil es für mich auch wichtig ist, ein Team abzugeben, was bestmöglich performt. Und ja, so konnte ich dann mit einem weinenden und einem lachenden Auge, wie man so schön sagt, auch in den Mutterschutz gehen. weil ich einfach weiß, dass mein Team in guten Händen ist und ich auch noch immer so ein bisschen Kontakt habe und immer noch mal ein bisschen hören kann, wie läuft's, wie geht's. Und ich auch vor 2 Wochen oder vor einer Woche, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war letzte Woche, bei einem Workshop dabei sein durfte, kurz meinen kleinen Sohn vorstellen konnte und dann noch mal ein paar Insights bekommen konnte. Das wollte ich mir natürlich auch nicht nehmen, ein bisschen was zu hören, was da so abgeht. Aber ich kann mit gutem Gewissen sagen, ich denke sehr, sehr wenig gerade an die Arbeit, weil ich jemanden habe, der mich hier 24/7 braucht. Und ich mich auch in dieser Rolle sehr wohl fühle und auch sehr gut abschalten kann und mich voll und ganz darauf konzentrieren kann. Obwohl ich es auch schön finde, jetzt hier mit dir zu sitzen und ein bisschen über das Business wieder zu sprechen, weil es auch Spaß bringt und ein anderer Teil von mir eben ist.
Schön. Ah, das ist doch super. Machst du dir dann auch gar keine Gedanken darüber, wie es weitergeht?
Jetzt gerade nicht. Ich habe sehr viel Vorbereitung auch wieder hier gemacht. Also ich habe mich auf die Führung vorbereitet. Ich habe mich auch auf die Rückkehr schon vorbereitet. Ich habe sehr viele Gespräche geführt mit Menschen, die sich auch vorstellen können, eine Führung sich zu teilen. Ich habe sehr viele Gespräche geführt auch mit meinen Mentoren, was ich noch machen kann als Vorbereitung, damit ich, wenn ich wiederkomme, nicht vergessen werde. Ich habe mit einer Personalerin, die sehr, 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 sehr tolle Personalerin ist, die beste, die ich je hatte. Mit der habe ich gesprochen, wie es weitergehen kann. Ich bin sehr gut auseinandergegangen mit allen eigentlich. Ich verstehe mich mit vielen, habe ein sehr gutes Netzwerk und ich glaube, dass dadurch auch sich einiges ergeben wird und ich einfach das Vertrauen habe, dass sich dadurch auch einiges ergeben wird. Und ich das Netzwerk anzapfen kann, wenn es nächstes Jahr wieder zur Jobsuche geht. Und ja, ich bin ja auch so ein bisschen auf LinkedIn aktiv. Da kann ich ja auch noch mal ein bisschen von mir zeigen, jetzt in der Zeit, in der ich nicht da bin, was nicht der Hauptfokus ist, weil der Hauptfokus ist bei mir, Wissen zu teilen und Menschen zu inspirieren. Aber hat natürlich auch einen Vorteil, dass man dadurch auch ein bisschen Sichtbarkeit behält.
Ja, da ist LinkedIn auf jeden Fall gut.
Ja, also ganz viel Netzwerken, ganz viel sprechen, auch wieder hier Transparenz, ne? Auch zu sagen, was kann ich mir vorstellen für danach, dass die Menschen dich einfach auf dem Zettel haben. Und dadurch hatte ich auch schon ein Gespräch, wo eine Führungskraft auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Hanna, ich hätte voll Bock, dass du bei mir im Team anfängst. Kann ich natürlich noch nicht zusagen, ich weiß es noch nicht, aber ich habe mich mal informiert, was es da so gibt.
Ja, stark auch dieses, was das ausmacht, ne? Also dir selber Gedanken darüber zu machen, was du eigentlich möchtest, dann damit rauszugehen und die Gespräche zu suchen, dadurch gewinnst du ja automatisch an Sichtbarkeit. Also das ist ja Sichtbarkeit. Und da so viel wie möglich rauszugehen und so viele Facetten abzudecken, wie du auch nur irgendwie kannst. Und dadurch landest du dann halt auch plötzlich mal wo, was du selber vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest. Und da können natürlich auch ganz tolle Sachen entstehen.
Und ich finde das so schade, weil viele, vor allen Dingen Frauen, ein Problem damit haben zu sagen, was sie möchten, was sie wirklich wollen. Vielleicht, weil sie es nicht genau wissen, aber vielleicht auch, weil sie Angst haben vor der Reaktion. Also speziell jetzt auf das Thema, ne, wie werde ich auch Führungskraft? Viele nicht sagen wollen, dass sie sich vorstellen können, Führungskraft zu werden, weil sie Angst haben vor der Reaktion. Was denken denn die anderen über mich? Vielleicht bin ich ja noch gar nicht so weit. Vielleicht bin ich ja zu jung. Natürlich hatte ich die Gedanken auch. Ich habe auch gedacht, ich bin 27. Bin ich nicht vielleicht ein bisschen zu jung? Nein, ich weiß, was ich kann. Es geht nicht ums Alter. Ne? Musste ich mich aber auch selbst davon überzeugen, dass es nicht ums Alter geht. Also ich glaube, ich musste nicht andere überzeugen. Ich musste mich erstmal davon überzeugen, dass das auch angenommen wird. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, wo auch viel Mentoring und Coaching hilft, vor allen Dingen Frauen, einfach das Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, hier bin ich, das kann ich und das möchte ich. Und sich dann auch zu nehmen, was einem zusteht.
Ja.
So, weil wenn man nicht drüber redet, dann kriegt man es auch nicht. Und dann bleibt man immer in der Spirale, ja, ich bin ja nicht gut genug, ich kann es nicht. Ne? Also ich bin immer ein Fan davon zu sagen, erzähl so vielen Leuten wie möglich davon und dann wird sich irgendwas ergeben. Irgendjemand denkt an dich, irgendjemand kommt auf dich zu. Das ist genauso wie wenn ich eine Wohnung suche. Erzähl so viel wie möglich, dass du eine Wohnung suchst, weil irgendjemand hört was, kommt auf dich zu und sagt, ich habe gehört von dem Bekannten, der kennt jemanden, da wird eine Wohnung frei, die passt zu dir, geh doch mal hin. Und genauso auch mit Jobs. Also so kriegt man, glaube ich, am besten Jobs, indem man einfach sagt, ich würde ganz gerne eine Führungsposition einnehmen. Vielleicht auch mal zwischendurch fragt, was denkst du, was brauche ich noch dazu? Ne? Also was denkst du, was kann ich noch als vorbereitende Maßnahme machen?
Ja.
Und was denkst du, wo passe ich vielleicht auch hin? Oder sag Bescheid, wenn du was hast. Ich würde mich gerne darauf bewerben.
Genau das nämlich. Also nicht nur dieses, ich möchte das, gib mir was, sondern
Ja.
durch diese Gespräche, die du dann führen kannst, wenn du so viel mit so viel verschiedenen Menschen auch wie möglich darüber sprichst, kriegst du ja ganz andere Sachen gespiegelt, wo man sagt,
Ja.
ah ja, also erstens mal auch so Sachen wie, vielleicht habe ich jetzt nämlich auch schon öfters mitbekommen, dieses, ah ja, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass du vielleicht in die Richtung gehen willst.
Ja.
Und dann auch so Sachen wie, ah, dich würde ich in der Abteilung zum Beispiel sehen. Oder red doch mal mit der Person. Oder beschäftige dich doch mal mit dem Thema. Oder mach bis dahin mal noch die Fortbildung. Die hat mir total weitergeholfen. Oder lauter so Sachen, die
Ja.
sich sonst halt gar nicht ergeben können.
Weil Menschen lieben es zu helfen.
Tatsächlich.
Das merkt man immer wieder.
Ja. Und was, glaube ich, auch noch ein großer Punkt ist, was du jetzt auch gerade schon so ein bisschen angerissen hast, dieses, das ist nicht nur da, sondern auch bei Beförderungen, glaube ich, dass man immer meint, die sollten das ja schon von alleine merken. Also wenn die mich in der Führungsposition sehen, dann werden die schon auf mich zukommen.
Ja.
Aber manche Sa Leute haben dich vielleicht gerade gar nicht auf dem Schirm, weil die auch tausend andere Sachen im Kopf haben. Wir nehmen ja alle immer irgendwas an über uns gegenseitig, ne? Vielleicht gehen die auch aus irgendwelchen Gründen, die jetzt auch unerklärlich sind, vielleicht davon aus, dass du gar nie Führungskraft sein möchtest. Also das halt deswegen explizit zu machen. Und ich finde, man muss erstens mal, ja, wir sollten auf jeden Fall alle lernen, mehr zu sagen, das kann ich und das will ich, aber gleichzeitig auch nicht nur zu sagen, hier bin ich, nimm mich, sondern auch aus dem Austausch Sachen zu lernen und Dinge mitzunehmen.
Ja, definitiv.
Schön. Hast du denn noch was, wo wir jetzt noch nicht drauf eingegangen sind, was du den Leuten noch mitgeben möchtest?
Traut euch. Traut euch loszugehen, wenn da nur ein kleiner Funken in euch ist, der sagt, ich würde ganz gerne das Ganze mal ausprobieren. Und es muss nicht heißen, das wirst du dein Leben lang machen. So. Ich glaube wirklich fest daran, dass jeder viel ausprobieren sollte, sich auch eingestehen sollte, wenn was nicht für einen ist. Das durfte ich auch lernen. Aber wenn du nur den leisesten Gedanken daran hast, Führung auszuprobieren, dann go for it. Vor allen Dingen Frauen, traut euch, macht es. Wenn ihr merkt, es ist nichts für euch, ey, so what? Es gibt so viele, die dann einfach sagen, okay, dann mache ich wieder was anderes. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber wir brauchen mehr Frauen in der Führung. Deswegen geht raus, traut euch, sucht euch die Leute, die schon da sind, wo ihr hin wollt, zu denen ihr raufschaut, weil die können euch helfen. Sprecht die an. Die meisten haben Bock, die Erfahrungen zu teilen. Also wenn jemand mich anspricht und sagt, hey, wie bist du da hingekommen? Kannst du mir Tipps geben? Da kann ich stundenlang drüber philosophieren, wenn man dann zuhören möchte. Aber wirklich, wir brauchen Leute, die sich trauen. Wir brauchen Leute, die es ausprobieren. Wir brauchen eine Veränderung in der Führung. Wir könnten da, glaube ich, stundenlang drüber sprechen, Mona, was es alles für Möglichkeiten gibt. Wir
Ja.
könnten ganz viel brainstormen. Schließt euch Gruppen an, macht Trainings, bereitet euch vor und dann zeigt, was ihr könnt und verändert die Führung mit uns.
Ja, oh, sehr schön. So kann man eine Folge richtig gut beenden, würde ich sagen. Mit dem Aufruf kann ich auch genauso unterschreiben. Und vielleicht machen wir das mal, uns drüber zu unterhalten, wie man Führung neu leben kann in der Zukunft. Und sonst gerne auch mal, wenn du zurück bist, was jetzt deine nächsten Schritte waren. Aber bis dahin wünsche ich dir natürlich alles Gute im Mama-Dasein. Genieß deine Zeit mit dem Kleinen. Und danke, dass du da warst, so viel geteilt hast zu deinem Einstieg, auch noch zu dieser besonderen Rolle in dem Sinne, also eigentlich nicht besonders, aber zu diesem Thema, das dann doch irgendwie immer besonders wird,
Ja.
nämlich Mama sein und in Führung gehen, das aber gar nicht besonders sein sollte, wie wir jetzt auch besprochen haben. Ja, danke, dass du da warst.
Es schließt sich nicht aus. Danke, dass du so ein toller Host bist, Mona. Danke für deine ganzen Fragen und dass du die Plattform hier bietest für Menschen, ihre Erfahrungen zu teilen, sodass andere davon lernen können. Finde ich sehr toll und mach genau weiter so. Ich freue mich auf viele, viele weitere Folgen.
Dankeschön. Hanna hat richtig viel wichtige Sachen zum Thema Führung und Familienplanung gesagt. Und was ich bei ihr, abgesehen davon, auch noch super stark fand, was ihre Karriere angeht, ist, dass sie eben ganz genau weiß, was sie will und warum. Und dann schon sehr früh beginnt, die Weichen dafür zu stellen. Aber sich gleichzeitig ganz viele Alternativen offen hält. Also sie schafft es halt, dadurch, dass sie weiß, warum sie etwas machen will und was ihr wichtig ist, alles dafür zu tun, dass es so weit kommt, ohne sich super viel Druck zu machen, dass es auf eine bestimmte Art und Weise passieren muss. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ihre Formel zum Erfolg. Wenn dir die Folge gefallen hat und du jemanden kennst, der genau von solchen Erfahrungen profitieren würde, vielleicht gerade selber das Thema Führung und Familienplanung aktuell ist, dann teile sie doch gerne direkt mit dieser Person. Ich freue mich über eure Bewertungen und ein Abo. Wenn du Vorschläge für Interviewgäste, Themenwünsche oder Feedback hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter futureleaderspod@monafries.de. Ansonsten findest du mich auf LinkedIn und auf Instagram @monafries. Alle Links dazu sind in den Shownotes. Danke fürs Einschalten, alles Gute und bis zum nächsten Mal.